Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Dann, moin Dominik!
Hallo Annika!
Da sind wir wieder zum Staffelauftakt.
Genau, Staffel 7 von The Walking Dead.
The day will come where you won't be.
So ist der Folgentitel... Das geht zurück auf die erste Staffel. Da sagt das der Arzt im CDC.
Mhm.
Als Rick sich bedankt, dass er sie freilässt.
Okay. Aber es passt natürlich auch zum Titel der letzten Episode.
Ja, stimmt. Das ist, ja.
Man sieht den Zusammenhang. Möchtest du erst einen insgesamt Eindruck loswerden oder möchtest du lieber gleich in die Episode reingehen?
Nee, lass uns doch erst in die Episode reingehen und dann am Ende sagen, wie es uns gefallen hat. Soll ich mal anfangen einfach?
Okay.
Wir starten direkt im Anschluss an Staffel 6, nur dass wir alles Spannende nicht sehen, nämlich wer nun getötet ist. Wir sehen den bereits blutbeschmierten Rick oder, blutangespritzt. Ja. Der Negan droht, ihn umzubringen.
Und vor allem sehen wir alles, was sie schon vorher in dem Teaser veröffentlicht haben. Also, wer von euch unsere letzte Episode gehört hat mit dem Recap, das haben wir alles schon besprochen, denn das komplette Code Open wurde vorher als Teaser veröffentlicht.
Ja, da sehen wir dann das übliche, Negan fragt nach Ricks Waffe, Rick gesagt, dass er eine Axt hat.
Und Rick ist dämlich und bedroht Negan.
Ja.
Obwohl... Negan zu dem Zeitpunkt schon zwei von seinen Leuten umgehauen hat. Also da fragt man sich echt, Rick, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Aber gut, er fühlt sich anscheinend immer noch zu stark, obwohl er in dem Augenblick zumindest äußerlich überhaupt nicht mehr stark wirkt. Da schon, finde ich. Also er sieht echt? Da, das sieht echt aus, als wäre er auf Autopilot. Und sein Autopilot ist halt, wir bedrohen mal eben den, der gerade mit einer Waffe und einer Übermacht an Männern mir gegenübersteht.
Ich sah auf jeden Fall gefasster aus als zu Beginn von der letzten Episode von Staffel 6. Als sie dann gefasst wurden, da war er ja vollkommen fertig.
Mhm.
Und ja, jetzt hat er sich durch die beiden Tode, vielleicht hat er sich wieder an seine Mission erinnert, seine Leute zu schützen und oder sich zumindest an Negan zu rächen. Zumindest schleppt Negan dann Rick daraufhin in den Wohnwagen und sagt, dass sie bald wiederkommen werden. Vielleicht mit, vielleicht ohne Rick.
Ja, aber trotzdem, fandst du es nicht absolut schwachsinnig von Rick in der Situation?
Ja, klar.
Gut.
Das ist halt irgendwie Rick, der dann auch in den verzweifelsten Situationen dann irgendwie noch schafft, irgendwie die Leute anzupissen. Hat mich ein bisschen an Staffelfinale von Staffel 5 denken lassen. 5 oder glaube ich ist das, wo er sagte, sie haben sich mit den falschen Leuten angelegt.
Oh, ja.
Nur dass halt diesmal erst dem Bösen direkt ins
Gesicht sagt, was doch noch ein bisschen dämlicher ist.
Obwohl er sagt es auch, oh Gott, wie hieß er denn damals, dem Kannibalen, ich werde dich töten mit dieser Machete.
Hm.
Ah. Also Rick hat irgendwie hat eine Gewohnheit draus gemacht, Leuten ihren Tod anzukündigen. Genau, dann kommt erstmal unser das Intro.
Mhm.
Und wir sehen, was dann im Wohnwagen passiert.
Mhm.
Also Negan ermuntert Rick dazu, zu versuchen, ihn zu töten.
Was er auch versucht.
Und schlägt ihn dann halt auch entsprechend nieder, nachdem er ihn mit der Waffe bedroht hat.
Mhm.
Was dabei ganz interessant ist, ist, er hält ihm die Waffe quasi vor die Nase, er schlägt sie in den Tisch des Wagens. Genau, und das kommt, spielt in dieses ganze Erziehungsding hinein, was noch uns die Folge begleiten wird. Denn er versucht, Rick zu erziehen. Das kommt erst ein bisschen später, indem er ihm jetzt sagt, so, ich habe dir schon gesagt, was böse ist. Jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, das Böse zu tun oder das Böse zu lassen.
Mhm.
Und du wirst sehen, was passiert, wenn du das Böse nochmal tust. Nämlich ihn anzugreifen oder ihn versuchen zu töten.
Rick versucht's, er wehrt ihn ab, zeigt sich als überlegen, auch allein mit seiner Waffe.
Ja.
Und sie fahren zu der großen Barrikade hin, die wir in der letzten Folge gesehen haben.
Mhm.
Und wo auf der anderen Seite der Barrikade diese Brücke ist, von dem der Typ runterhängt, den sie als Warnung getötet haben.
Ja, den sie gar nicht kannten.
Nee, was halt einfach irgendwie nicht gut funktioniert hat. Also inwiefern soll man mit dem mitleiden, wenn man zu dem keine Beziehung hat. Ja. Aber ja, den sehen wir jetzt zombifiziert da dann runterbaumeln.
Auf dem Weg dahin sehen wir noch, wie Rick kurze Flashbacks zur Gruppe hat. Ich glaube, in diesem Fall sind es Rosita und Glenn, an die er denkt.
Ich war richtig angepisst, als sie damit angefangen haben.
Echt?
Ich fand's, also ich habe Rosita gesehen und dachte, die ist es sowieso nicht.
Mhm.
Und dachte, jetzt ziehen die das durch wahrscheinlich durch die ganze Folge, indem sie uns nochmal anteasern, wer es sein könnte. Das ist halt einfach auf so eine falsche Art nochmal Spannung herzustellen. Also das war so mein Empfinden dabei. Also es kann doch nicht sein, dass sie uns in dem Staffelfinale so haben hängen lassen und statt das jetzt aufzulösen, schon in der ersten, also im Cold Open, das nicht zu zeigen und jetzt nochmal alle durchzugehen. Also auch als sie mit ihr angefangen haben, war mir eigentlich klar, dass sie das mit den anderen Charakteren auch machen werden und dachte echt, das kann nicht sein, nochmal irgendwie nur um Suspense herzustellen, werden die uns nochmal gezeigt. Das fand ich ein ziemlich billiges Mittel und fand gleichzeitig, dass das quasi auch nochmal wie ein Cold Open für mich wirkte. Also das hätten sie genauso gut als Anfangsszene nehmen können, wie Rick an die einzelnen Leute denkt.
Ja. Ich fand das gar nicht mal so schlimm. Ich fand es angenehm, dass es wirklich nur eine Sekunde für jeden Charakter war.
Mhm.
So, dass man sich nochmal erinnert fühlt, okay, das sind potenzielle Opfer. Ich glaube, die haben da ein bisschen dran gedacht an die Leute, die sich jetzt nicht vorher nochmal Staffel 6 angeguckt haben. Und dafür haben sie es angenehm kurz gemacht. Ich hatte ja Sorge, dass sie noch Flashbacks machen und das schön lang machen, noch mit dramatischer Musik zu unterlegen oder mit trauriger Musik. Und dann sehen wir nochmal die ganzen Charaktere und ihre guten Momente. Insofern war ich davon positiv überrascht, dass sie es kurz gehalten haben.
Ja, ich war angepisst, weil ich dachte, es ist jetzt einfach unnötig. Und ich fand es auch psychologisch jetzt irgendwie nicht so klar aus Ricks Situation, weil ich dachte, er hat jetzt ja in dem Fall den Mord schon gesehen, da bin ich ja noch von einem ausgegangen, aber im Nachblick auf die Folge können wir sogar sagen, er hat gerade zwei Morde gesehen und ich glaube, dann würde er an die beiden denken, die er gesehen hat und bei denen würde er so eine Szene sehen. Ich meine, vielleicht würde er auch an die anderen Figuren denken, aber ich glaube nicht, dass er sie sich so explizit in der gleichen Art zermatscht vorstellen würde. Also ich fand, das war halt wirklich nicht richtig Ricks Innensicht, sondern einfach nochmal für den Zuschauer und irgendwie als Anschluss an die letzte Staffel und um es nochmal rauszuzögern. Also mich hat die Taktik echt genervt.
Ne, es wird dann, später wird es ja nochmal sinnvoll, die Flashbacks. Wenn er sich daran erinnert, wofür er das jetzt alles machen wird. Da wird es jetzt die ersten beiden, das ist richtig, die sind noch nicht so sinnvoll. Dann die anderen, die haben ja dann noch einen narrativen Zweck dann irgendwie. Zumindest hält er Negan an und die Axt, also Ricks Axt, die er ihm wieder weggenommen hat, wirft er nun aus dem Wohnwagen. Und ich habe nicht verstanden, dass er sie aufs Dach wirft.
Ja, das habe ich auch nicht gesehen.
Ich habe mich dann später gewundert, hey, da liegt ja die Axt, wie kommt die denn da hin? Ja, aber ich habe es mir dann nochmal angeguckt und man sieht es tatsächlich auch ganz gut. Und man hört es auch oben klappern. Und bietet Rick seine Freundschaft an, wenn er nun die Axt holt. Seien wir Freunde. Genau, befiehlt Rick, die Axt zu holen und stößt dann auch Rick aus dem Wohnwagen in eine Menge von Zombies, die dann auch immer sehr knapp Rick verfehlen.
In einen Nebel auch, seitdem.
Genau.
Zumindest so, wie es gezeigt wird.
Trotz all der Konfusion und den verschiedenen Flashbacks, die dann auch schon ihn wieder plagen, schafft es dann aufs Dach und dort hat er einen Moment Zeit zu verschnaufen. Da muss er nicht Badass sein, da muss er nicht gegen Zombies kämpfen, sondern kann sich nochmal an alle anderen Charaktere, dann sind ja eine ganze Menge da, im Kreis sitzen geblieben und kann sich nochmal an alle erinnern, auch wieder mit Flashbacks. Genau, und erst da erkennt er, dass die an der Straßensperre sind, an der vorletzten. Während aus dem Wohnwagen Negan Rick anteast und mit dessen Vorstellung und Ricks Vorstellung ausspricht. Ne? Mhm. Dachtet ihr, würdet gemeinsam alt werden, du bist naiv, nun mach sofort das, was ich dir sage. Um ihn zusätzlich zu motivieren, schießt er dann auch durchs Wagendach. Rick springt an den baumelnden Zombie.
Da dachte ich, so schnell ist der Körper nicht mürbe, dass der so leicht reißt.
Dem müsste es eigentlich noch recht gut gehen. Der ist da vor
ein paar Stunden erst gestorben. Genau, also ich glaube nicht, dass sich so leicht der Körper vom Kopf trennt, auch wenn da jemand anders dranhängt. Nicht so schnell, meiner Meinung nach.
Wir haben es getestet. Das war ganz convenient. Ach, auch noch einen anderen Ekel. Also wir haben viele Ekel-Zombies da. Zum Beispiel jemanden, der irgendwie Blasen am Hals hat, in die Rick dann reingreift, ja, und dann kommt eklig. So Eiter raus. Oder da haben sie jetzt nochmal wirklich alles reingeworfen, was die Kostümbildner noch auch in petto hatten.
Negan hilft Rick kurz und mäht ein paar Zombies um, damit er noch die Chance hat, den Wohnwagen wieder zu erreichen, was Rick auch tut.
Ja, und dann kommt der Flashback zu... der ist auf dem Dach noch. Bevor er an den Zombie springt, sehen wir dann endlich die Auflösung des Mickey-Maus-Abzählreims.
Ach, das ist so dumm. Also es hört sich einfach so doof im Deutschen an.
Ja, vor allem, es gibt ja auch andere Abzählreime einfach, die weniger albern sind, als dass Mickey Mouse die Hose auszieht. Auf jeden Fall sehen wir, dass Abraham auserwählt wurde von Negan.
Was wir letztes Mal schon prophezeit haben.
Genau. Was auch sehr offensichtlich war, nachdem du jetzt nochmal die Finalepisode der Staffel 6 geguckt hast.
Ja, weil es einfach... Okay, im Nachhinein kann man jetzt immer sagen, es wurde dahin geteased, aber es ist mir doch recht aufgefallen, dass man einmal... Direkt nach der ersten kleinen Straßensperre sagt dieser Simon, also der Right-Hand-Man von Negan, guckt euch die Leute im Wohnwagen an, seid besonders nett zu denen, vielleicht überleben die ja gar nicht alle. Und während diese Worte nochmal nachhallen, ist schon aus dem Wohnwagen auf diese Sperre gefilmt und im Rückspiegel sieht man Abes Gesicht. Außerdem hat Abe eine sehr gefühlsduselige Szene mit Sascha, wo er sie fragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit ihm eine Familie zu gründen, so wie Glenn und Maggie das getan haben. Und nochmal ein tränenreicher Abschied, mehr oder weniger zwischen Abe und Eugene, wo die beiden auch nochmal sich wieder richtig vertragen. Und ich fand, das war halt alles so quasi die Verbeugung an Abe, was ja gerne mal in Serien gemacht wird. Also wenn jemand lange dabei ist, kriegt der irgendwie eine Art von Abschied-Episode. Was mir zum Beispiel gerade sehr geläufig ist, was du nicht guckst, aber vielleicht ja jemand von unseren Hörern, bei Agents of S.H.I.E.L.D. verabschieden sich Bobby und Hunter und kriegen so eine wahnsinnig lange Abschiedsszene, die auch ohne Worte auskommt, wo die in einem Pub sitzen und kurze trinken und alle anderen Charaktere sind irgendwo in diesem Raum verteilt und nicken ihnen zu und stoßen auf sie an, ohne dazuzukommen. Und das zieht sich wahnsinnig lang und das war deren letzte Episode. Und das ist mir jetzt aufgefallen, das machen andere Serien auch. Wenn jemand lange dabei war, wird das gern mal gemacht, um jemand aus dem Cast zu verabschieden. Und ich fand, das deutete alles ja schon Richtung Abe. Und wir haben ja auch beide Abe gesagt. Also der Tod war mir eigentlich klar. Auch, dass Abe sich, das wurde auch schon im Finale gezeigt, sich groß macht, als Negan an ihm vorbeigeht. Alle anderen haben irgendwie Angst und starren auf Lucille. Und Abe... wackelt nochmal so, um sich noch mehr aufzurichten und sich da so stolz hinzubeugen.
Ja.
Was ich irgendwie auch ein bisschen komisch finde. Also einerseits finde ich schon, dass es zu ihm passt, dass er den Helden spielen will. Andererseits ist das ja seine letzte Gelegenheit, den Helden zu spielen. Und er hat doch gerade angefangen, mit Sascha seine Zukunft zu planen. Warum ist ihm dann sein Ansehen so viel wichtiger, als da vielleicht auch nicht sich direkt als Opfer anzubieten?
Vielleicht weiß er ja, oder er meint damit, die anderen davor zu bewahren. Ebenfalls auch eben Sascha und Rosita, für die er Gefühle empfindet. Eugene, sein bester Freund, wie man so in der Zombie-Apokalypse halt sagen kann. Gut, die anderen sind ihm wahrscheinlich egal. Rick als großer Anführer, wo er sagt, die Welt braucht Rick Grimes. Genau, und dass er ist auch ganz gelassen. Ich hatte fast das Gefühl, dass er ein Lächeln auf den Lippen hat, als er ihn auswählt.
Und sie müssen ihm nochmal einen One-Liner geben nach dem ersten Schlag. Also so wie sie ihn die ganze Zeit jetzt so in der letzten Staffel dargestellt haben, so geht er auch zugrunde.
Wenigstens nicht ganz so aus Absurdistan wie all die anderen Sachen.
Aber es kommt nochmal, ja.
Ja.
Was ich jetzt so im Nachgang nochmal irgendwie noch härter finde, ist ja, dass Negan ihn nicht auswählt und sofort draufhaut, sondern nochmal zu ihm spricht. Das fand ich schon ganz schön pervers. Also, dass Abe in dem Moment da sitzt und weiß, gleich kriegt er einen über den Deister gezogen und zwar so richtig mit einem Baseballschläger mit Stacheldraht drum. Das wird sein Ende sein und er muss sich jetzt nochmal irgendwie Verhaltensregeln für seinen Tod anhören. Das war schon echt ganz schön pervers. Ja, danach folgt natürlich das noch Schlimmere. Jetzt schlägt er dann wirklich zu und auch so sehr, bis er dann zermatscht ist.
Ja, er macht es auf jeden Fall ordentlich. Das stimmt.
Und dann endet ja meine richtige Prophezeiung. Ich habe ja gesagt, es stirbt nur einer und es stirbt Abe. Du hast dafür den ganzen Verlauf der Szene richtig vorausgesagt. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, ob wir das auch aufgenommen haben.
Ich habe mich festgelegt auf Abraham Plus und vermutlich Glenn.
Okay, aber in einem Gespräch hast du es tatsächlich genauso, wie es passiert ist, gesagt. Stimmt. Nämlich?
Also Negan teast Rosita und will sie zwingen, auf die blutverschmierte Lucille zu gucken. Und wird recht wütend dabei, dass sie eben nicht hinguckt. Und er meint damit, dass Abrahams Ansehen damit
Will, dass sie auf Lucille guckt? Ich dachte, er will, dass sie auf Abes Leiche guckt.
Nee, ich habe das so verstanden, dass sie Lucille angucken, deswegen hält sie ihr Haus.
Also ich dachte echt auf die Leiche, aber ist ja auch egal. Sie soll sich irgendwas Zermatschtes angucken.
Daryl wittert seine Chance und greift Negan an, versetzt ihn in einem Schwinger, wird niedergedrückt sofort und ja, Negan kann das nicht auf sich sitzen lassen.
Er hat es vorher angesagt. Glenn hatte den Freiversuch. Und er hat gesagt, beim nächsten gibt es Konsequenzen und die gibt es jetzt tatsächlich. Bloß halt nicht für den, der es ausgeführt hat.
Mit niemandem ein Auge von Karl in den Mund gestopft.
So hat er es nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr das nochmal macht, dann wird er den Scheiß beenden.
Und dann spricht er nochmal die Drohung aus.
Aber die geht dann an Rick.
Wenn sich einer bewegt, dann stopft Rick das Auge seines Sohnes in den Mund, was wir auch am Ende von Staffel 6
gesagt. Ich habe das eine als Drohung an alle empfunden und das andere als Drohung an Rick.
Ja, aber Rick guckt dann da gar nicht an, sondern er guckt Abraham an. Aber
die sitzen ja fast nebeneinander.
Na gut, okay. Also da musste ich wirklich herzhaft lachen, denn er kündigt das so witzig an. Also er kündigt das eben gar nicht an. Und sagt, ja, jetzt müsst ihr auch dafür zahlen und haut aus dem Nichts heraus Glenn quasi, er steht mit dem Rücken zu Glenn, dreht sich um und haut ihm voll den.
Das ist dann nicht mehr erwartet?
Nee, ich hatte es nicht. Ich dachte, das wird wieder, weil er vorher mit Abraham so lange gespielt hatte, das auch so angekündigt hat, dachte ich, jetzt wird er noch in die Mitte gezerrt und da dreht er sich einmal um und zack.
Ja, das war bei uns dann anders, denn ich hatte ja deine Prophezeiung im Ohr, denn du hattest ja zu mir gesagt, Daryl wird sich aufspielen und Glenn wird dafür bezahlen. Und so wie das passiert ist mit Daryl, dachte ich, scheiße Glenn. Obwohl ich ja vorher gesagt hätte, dass das mir sehr gefallen wird. Aber in dem Moment fand ich es doch sehr emotional. Und ich fand, aber vielleicht auch einfach, weil ich durch deine Prophezeiung schon irgendwie darauf vorbereitet war, dass Glenn sehr präsent im Hintergrund aussah und ziemlich gut ausgeleuchtet war. Also für mich leuchtete er im Hintergrund und ich dachte echt so, wie er nur in die Nähe gekommen ist. Scheiße, das ist das Ende für Glenn. Und dann ist es auch passiert. Also das habe ich dann in dem Augenblick, wahrscheinlich auch nicht so viel vorher, aber da habe ich es dann echt erwartet, nachdem Daryl eingegangen ist, das war es jetzt.
Für mich kam es tatsächlich zu plötzlich, als dass ich jetzt, ich dachte, ja, das war schnell und er kündigt es irgendwie noch witzig an, ich habe es mir leider nicht genau rausgeschrieben, sagt irgendwie, ja, no refunds, keine Ahnung.
Ich habe mich auf jeden Fall weggedreht, das fand ich...
Echt?
Zu hart, okay. Das konnte ich mir nicht angucken, wie er Glenn zermatscht. Ich habe allerdings auch zu früh wieder zurückgeguckt, also ich habe das Zucken von Glenns Hand noch gesehen und was ich noch richtig eklig fand, dass man gesehen hat, wie an Lucille so ein Fetzen runterhängt, der ja irgendwas von Glenn ist.
Ja, aber erstmal sehen wir ja vorher noch Glenn in Großaufnahme mit herausgesprungenem Augapfel und eingebeultem Schädel oder eingeschlagenem Schädel, wie er noch erstmal Maggie sagt.
Sehr nah am Comic auch hier. Ja. Also quasi 1:1. Bild für Bild.
Bild für Bild und auch der Text ist, glaube ich, identisch. Bis auf, dann kommt nämlich Glenns letzte Worte sind, Maggie, ich finde dich. Was ich überhaupt nicht verstanden habe. Also wie das nun zu interpretieren ist und was das, ja, das Internet ist sich da auch ein wenig uneins oder was ist gar nicht so uneins.
Ich hätte das jetzt auf ein Leben nach dem Tod bezogen.
So hat es auch auf jeden Fall die Schauspielerin von Maggie in den Talking Dead dargestellt. Das Internet ist mehr der Überzeugung oder viel im Internet, dass es darauf, weil Maggie, es war immer wieder Thema, dass Maggie und Glenn sich trennen müssen durch Umstände oder sie werden zwangsweise getrennt. Fast auf der Farm wären sie fast rausgeschmissen worden. Maggie wäre bei Familie geblieben und Glenn hätte wieder mit der Gruppe mitgehen müssen. Oder sie bleiben zusammen und Glenn hätte dann auf der Farm bleiben müssen. dann nach dem Gefängnis waren sie getrennt. Ja, und dass sich halt in diesem zerstörten Gehirn dann irgendwie dieses ich will wieder zu Maggie zurück, zu diesem Satz halt, Maggie, ich finde dich, wir kommen wieder zusammen, es wird alles gut, quasi. Weil das war ja immer seins, okay, wenn ich bei Maggie bin, ist alles okay.
Ich glaube, es ist auf ein Leben nach dem Tod und dass sie quasi das ewige Paar sind, wenn dann Maggie auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. So habe ich es zumindest interpretiert.
Aber als einzig religiöse Figuren hatten wir bislang den Herschel und
halt Gabriel. Aber du musst nicht explizit religiös zu sein, um dir halt irgendeine Art von Leben nach dem Tod vorzustellen.
Nee, das stimmt. Aber ob das Leben dann halt im Sinne von, was heißt, ich finde dich, dann heißt das, komm zu mir.
Nein.
Warum sucht man sich denn im Afterlife?
Wenn sie dann so weit ist. Komm zu mir heißt ja, ich möchte, dass du jetzt auch drauf gehst. Ja. Nein, wenn sie dann dazukommt, dann findet er sie wieder.
Also, wenn ich mir vorstelle, wenn jemand stirbt, Großeltern dann wahrscheinlich, und dann sagen sie noch so, Dominik, ich finde dich. Dann würde ich das als Drohung empfinden.
Dass sie dich heimsuchen ja, als genau. Poltergeister.
I'll be back.
Okay, na gut. Das war der Abgang von Glenn.
Nun hat Rick seine Epiphanie auf dem Wohnwagen, auf dem Dach des Wohnwagens und hat seine Mission erkannt, um weiteres Leid zu verhindern für die Gruppe. Muss er sich Negans Regeln beugen und die Axt holen. Auf dem Weg dahin, also er hängt dann an dem Zombiefeld runter. Die Zombies sind übrigens sehr beißarm, denn sie haben bereits seinen Bein und hätten da einfach nur ein paar zubeißen müssen. Na gut, auf dem Negan rettete Rick mehrmals mit Schüssen aus dem Wohnwagen.
Also weil er ihn ja nur brechen möchte. Er möchte ja nicht, dass er jetzt von den Zombies gefressen wird. Genau. Er möchte einen Anführer der Gruppe haben, der ihm aber hörig ist.
Und das heißt, ja, er ist kein wirklicher Sadist. Also es hat alles ein Ziel, ein Zweck, warum er es tut.
Also nicht leiden um des Leidens genau. Willen, sondern, okay.
Hätte auch sein können, dass er ihn töten will. Und dann halt sich eine grausame Weise ausgesucht hat. Und dann hätte er ihn halt fressen lassen können. Und er hat dann, glaube ich, auch keinen Spaß an sich, an dem Töten.
Na, er sieht aber schon sehr nach Freudenrausch aus. Also jetzt nicht bei den Zombies, aber als er Lucille schwingen konnte, ich glaube, da war er schon ziemlich berauscht von dem, was er gerade getan hat.
Ja, oder es ist halt die Negan-Methode. Die Negan-Methode klingt so nach Leadership-Programm. Gibt es garantiert da draußen irgendwo. Also er scheint irgendwie einen Plan mit Rick zu verfolgen. Mhm. Das wurde mir da deutlich. Und nun hat er wieder Flashbacks und greift sich die Axt und kämpft recht erfolgreich gegen die Zombies und rettet sich dann inklusive Axt in den Wohnwagen, hat Negans Auftrag erfüllt. Genau, und Negan merkt, dass er Rick jetzt weitergebracht hat. Er hat ihn noch nicht gebrochen, denn Rick setzt sich pumpig wieder hin, also wirklich wie so ein kleines Kind, irgendwie, so jetzt habe ich das gemacht, bist jetzt zufrieden.
Das Beil wird an Rick abgewischt und desinfiziert.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, okay, was hast du jetzt vor?
Ich dachte echt, jetzt geht die Hand ab.
Ja, das dachte ich nämlich dann auch, als Rick, sie fahren wieder zurück und vorher erklärte ihm erstmal noch, zeigt, dass er Rick sehr gut versteht, tatsächlich. Er versteht Rick sehr gut. Denn er sagt, hey, du bist der Chef gewesen, jetzt ist das mit einem Mal wieder weg. Wahrscheinlich bist du sogar mal abhängig davon gewesen, den Rick Tater hat er gesehen. Und jetzt ändert sich das alles, aber du kannst immer noch ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft sein. Du musst dich halt nur ein wenig anpassen. Fahren dann wieder zurück, nachdem Rick daraufhin nichts sagt. Oder es war auch irgendwie nicht nötig, dass Rick irgendwas sagt, glaube ich.
Ich fand übrigens, dass dann in der Szene, nachdem das Beil gesäubert ist, dass die Hände von Rick sehr auffällig waren. Ich weiß aber nicht, ob sie es, in der Nachsicht da drauf, ob sie tatsächlich die Hände so deutlich gezeigt haben oder ob ich die nur so prominent gesehen habe, weil ich das erwartet habe. Muss dazu sagen, ich glaube, das ist jetzt auch kein fieser Spoiler, im Comic hat Rick nur noch eine Hand und die wurde aber da schon durch den Governor entfernt. Ja. Ich dachte, sie machen, habe kurz überlegt, also ich dachte wirklich, sie machen es jetzt. Dann dachte ich aber, na, aber es gab ja einen Grund, dass sie sich damals dagegen entschieden haben, Andrew Lincoln oder Andrews die Rolle die Hand abzuhacken. Nein, ich sagte gerade den Rollennamen, weil ich jetzt eigentlich auf die Produktionsweise zu sprechen kommen wollte, weil die es einfach zu kompliziert fanden, in jeder Szene mit irgendwie Greenscreen oder sonst wie zu arbeiten, um die Hand nachträglich in der Post-Production rauszuholen. Die haben halt gesagt, ja, wäre an sich stark gewesen zu zeigen, wie der Governor das macht, aber davon müssen wir von da an ja immer mit irgendwie Special Effects in jeder Rick-Szene arbeiten, damit die Hand weg ist. Und deswegen haben sie es nicht gemacht und dachte, das wäre so das Einzige, was jetzt dagegen spricht, dass er zuhaut, weil es halt einfach blöd wäre für alles, was noch kommt. Aber da sie die Hände meiner Meinung nach halt so gezeigt haben und er die ganze Zeit dieses Beil in der Hand hat, dachte ich so, gleich rast es nach unten und dann war es das.
Ich hatte noch ein anderes Argument im Kopf und das war, weil Rick oder Andrew Lincoln halt ein Actionheld im Grunde ist und wenn er sich über Autos und so weiter schwingt, dass es halt auch kompliziert ist, die Hand nicht zu benutzen einfach. Das neben dem Greenscreen-Sachen ist halt eine Einschränkung für den Schauspieler ist, halt Action-Szenen zu machen und dabei zu wissen, okay, ich darf diese Hand nicht benutzen. Ja, dabei.
Oder dass sie gleichzeitig halt auch Filmfehler vermeiden, wenn das halt einfach unbewusst sich da drauf abstützt oder so.
Ja, deswegen fand ich dann es umso spannender als... nämlich Negan erklärt allen den Sinn dieser Reise nochmal. Er braucht halt einen Anführer, aber er muss halt sicher gehen, dass sie sich unterwerfen. Und alle schienen es verstanden zu haben, außer Rick eben. Er hat das noch nicht im Blick gesehen.
Der Prick.
Und es ist Zeit für ein weiteres Spiel. Nämlich, er befiehlt allen, die da noch stehen, eine Waffe an den Kopf. Und gibt Rick die Option, du kannst es vermeiden, dass ich jetzt hier alle töte, inklusive dich und deinen Jungen, wenn du deinem Jungen den Arm abhackst. Und denk dabei auch das nötige Schrittchen weiter, denn er sagt noch, als er Karl den Arm abbindet und die Stelle markiert, sagt, ja, wir trennen es hier unterhalb ab, da hast du noch einen kleinen Hebel, da kannst du nämlich auch noch Sachen tragen, das Hebelärmchen. Und fragt ihn auch noch danach, ob er Links- oder Rechtshänder ist. Und bindet dann die entsprechend andere Hand ab. Das macht Rick richtig fertig. Und zwar so sehr, dass wir zum Stilmittel des Rotzes greifen müssen, der ihm aus der Nase läuft. Das ist kurz vor Blair Witch Project gewesen. Richtig fette Rotzblase. Ganz toll geschauspielert von Andrew Lincoln.
Er bietet sich selber an, hattest du es gerade schon erwähnt?
Nee, hatte ich noch nicht erwähnt. Negan hält dann Rick vor, dass keine Entscheidung zu treffen eine sehr große Entscheidung ist, dass sonst halt eben alle sterben. Und daher entscheidet sich dann auch noch, nachdem Negan ihn anzählt, dafür ihm den Arm abzuschneiden. Dafür gibt ihm Negan noch wertvolle Tipps, wie zum Beispiel doch im 45-Grad-Winkel wie so eine Salami. den Arm anzuschneiden, damit sie noch was haben an Haut, um dann da drüber zu nähen.
Für den Stumpf.
Genau, das ist sehr nett.
Und er erwähnt, dass sie einen Arzt haben.
Genau, richtig. Sagt halt, es gibt auch eine gute Versorgung. Doch kurz bevor Rick dann zuhaut, stoppt Negan ihn und sagt, das war der Blick, den ich sehen wollte. Und nun bist du gebrochen. Ich komme nächste Woche wieder, hole mir mein Tribut. Tada.
Hast du da auch eine Genesis-Referenz gesehen oder war das nur mein krankes Hirn?
Nee.
Ich musste an Abraham und Isaak denken. Quasi gleiche Situation, nur noch extremer, dass da gesagt wird, töte deinen Sohn. Und auch indem er dann bereit ist, das zu tun, ist die Probe bestanden und er muss es nicht tun.
Ja, haben einige so gesehen.
Negan ist Gott.
Ja, aber was, also gut, das zeigt halt die Macht. Also auch in der Bibelgeschichte ist es halt, Gott testet seine Gläubigen, ja, und will halt sehen, dass sie sich unterwerfen. Und eben auch alles Weltliche hinter sich lassen. Ja, Negan ist Gott. Ja, ich fand, ja, Referenz. Also erstmal in der Bibelgeschichte soll Abraham Isaak töten.
Ja.
Hier geht es ja eben genau nicht darum.
Es geht ums Verstümmeln. Aber es ist trotzdem, ich befehle dir, was Unsagbares deinem eigenen Kind anzutun und will darin sehen, dass du dich mir komplett unterwirfst. Und das ist halt so die Vergleichsebene.
Ja, nur das ist ja eben nicht die... Die Unterwerfung ist ja quasi, um dich und alle anderen zu retten, inklusive deinem Sohn. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich verschone deinen Sohn, dein Sohn wird 80 Jahre alt werden, ja, alle anderen sterben halt nur, inklusive dir. Wie würdest du dich dann entscheiden halt? Das wäre dann die Isaac-Abraham-Referenz quasi. So ist es halt. Also ich fand es gut gemacht, das war gut. Ich sehe nur, dass ich diesen Zusammenhang nicht so stark...
Also es hat mich so komplett angesprungen, als diese Szene kam. Auch da war ich schon wieder kurz davor, nicht mehr hinzugucken, weil ich Negan zugetraut habe, das durchzuziehen, dass er Rick das machen lässt. Da habe ich dann nicht mehr dran gedacht, oh, dann müssen sie die ganze Zeit Chandler Ricks Arm aus-editen. Das war dann irgendwie in dem Moment nicht mehr präsent. Ich fand diese Szene so intensiv, also die Immersion war da so groß, dass ich wirklich dachte, okay, das macht er jetzt auch noch.
Wobei, da dachte ich nämlich, ah, das können sie ja tatsächlich mit Karl machen, weil Karl nicht der Fokus ist. Da haben sie dann, weiß nicht, in einer Staffel 4 Folgen vielleicht, wo das eine Rolle spielt, dass er keinen Arm hat. Sonst können sie ihn einfach tatsächlich ins Hemd hinten reinstecken, den Arm.
Aber der arme Junge dann, Auge weg, Arm weg, also das ist ja schon verdammt bitter.
Schlimmeres hätten sie ihm nur noch antun können, wenn... sie gezwungen hätten, wenn sie Rick gezwungen hätten, ihm die Haare zu schneiden. Hat er bisher. In einem 45-Grad-Winkel, so einen schönen Pony. Mach ihm eine lächerliche Frisur. Hat er ja schon, insofern.
Eigentlich haben sie es Rick tatsächlich noch zu leicht gemacht.
Es ist
keine Entscheidung mehr, wenn er sagt, er tötet auch den Sohn sonst.
Ja,
er hätte echt sagen müssen,
den Sohn und entweder, dich, lasse dich aber noch jahrelang schmoren.
Er hätte sagen müssen, entweder du haust den Arm ab oder die anderen gehen drauf.
Das wäre eine Entscheidung.
Weil so muss er ja zwischen der Verstümmelung und dem Tod seines Sohnes entscheiden. Dann ist es ja klar, oder in Anführungszeichen klar, dass er ihn dann lieber verstümmelt, um noch die Chance zu haben, seinen Sohn generell zu behalten. Es hätte die Option sein müssen, Karl unversehrt zu behalten. Ja. Eigentlich.
Fand aber, auch wenn es natürlich am Ende klar ist, dass er es tun muss, und das ist ja auch Rick und auch Karl klar, ist es natürlich, sagt er nicht, oh ja, okay,
ja.
Ne, das ist ja die logische Entscheidung, deswegen mache ich das.
Ja, das ist immerhin, er soll sein Kind verstümmeln.
Er hat entsprechend gelitten und hat sich ja auch selber angeboten, dass er ihm doch den Arm abschlagen solle. Genau. Karl übrigens ist der Einzige, also der hat wirklich ein Trauma weg, offensichtlich, denn er ist der Einzige, der überhaupt nicht heult. Alle sind komplett fertig. Auch schon nach Abrams Tod sehen wir dann, wie Eugene heult, wie sie alle heulen und am Boden zerstört sind. Nur Karl ist jetzt auch nicht super zufrieden, aber cool. Also er zeigt keine Emotionen einfach. Und auch hier nimmt er das alles recht locker hin und ist sogar noch angepisst gegenüber Negan, weil Negan einen seltsamen Ausdruck benutzt. Faustpaw ist es im Englischen und Linkspatsch im Deutschen. Linksausleger wäre die richtige Übersetzung gewesen oder die richtigere Übersetzung. Eigentlich so ein Ausdruck aus dem Boxen.
Okay.
Ja, das war seltsam.
Jetzt hat Herr Rick also gebrochen.
Ja.
Und daraufhin ziehen Negan... sie packen Daryl noch ein.
Richtig. Und erklären das aus zwei Sachen. Einmal, dass ihn Negan mag, weil er Mumm hat.
Mhm.
Und zweitens, damit sie ein Druckmittel haben.
Ja. Und wahrscheinlich gleichzeitig auch mit als Bestrafung, weil er halt der war, der aufgemuckt ist. Also ist er, der die Stakes herstellt. Also so wie die anderen nicht spuren, muss Daryl dafür bezahlen. Also es ist gleichzeitig noch eine verschobene Bestrafung für das Aufmucken. Mhm. Auch wenn er generell bewundert, dass er die Eier hatte, das zu machen, ist es jetzt so, okay, du bist aber auch der zerlegt wird, wenn die anderen jetzt nicht auf mich hören.
Wir sehen dann nochmal vorher in der... sehen wir nochmal Dwight wieder... Der
nervt mich so, das ist so unglaublich.
Der es sehr eilig hat, damit Daryl zu töten.
Ja.
Und Negans Antwort ist, du musst erstmal noch mehr üben,
ja, ich verstehe das einfach nicht. Also einfach von dieser Story, die Daryl und Dwight miteinander haben, würde ich total verstehen, oder so ist es ja auch, dass Daryl mega drauf aus ist, sich an Dwight zu rächen. Aber Dwight hat einen Vorteil aus Daryl gezogen. Ja. Warum hat er so krass auf Daryl abgesehen? Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Nee. Also das Einzige, was es mir so ein bisschen vielleicht erklärt wäre, dass er Daryl für schuldig erklärt, dass das halt hier das Insulinmädchen da von den Zombies gefressen wird. Ich glaube das aber eigentlich nicht und kann ich nicht nachvollziehen, dass Dwight sich auf Daryl eingeschossen hat, während ich es andersrum sehr gut nachvollziehen kann.
Er ist ja auch bei der Verabschiedung im Wald, wo sie das Motorrad klauen, auch nicht wirklich sauer auf Daryl, sondern wie gesagt eben genau andersrum, dass Daryl sagt, du wirst das noch bereuen und er kann ihm die Schuld an der Verletzung geben, aber am Ende wird vermutlich
am verbrannten Gesicht?
Genau, richtig.
Naja.
Aber
das ist ja seine Bestrafung dafür, dass er abgehauen ist. Genau. Also damit hat Daryl ja nicht gesagt, los, komm raus. Verlass die Saviors.
Vielleicht hat er ihm das Motorrad kaputt gemacht und deswegen ist es 2 Kilometer später liegen geblieben. Keine Ahnung.
Das nervt mich jedes Mal, wenn immer gezeigt wird, wie arg er jetzt sich auf Daryl eingeschossen hat. Das war letzte Staffel schon so, als es diesen Überfall gibt, wo Denise drauf geht und jetzt auch hat es mich wieder sehr gestört.
Ja. Das ist irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar. So, und dann verabschiedet sich Negan und wir haben einen extremen Cut, finde ich, in der Folge.
Wir haben übrigens dauernd Blackouts, fällt mir da wieder ein. Das ist mir beim Gucken aufgefallen. Also die Szenen werden nicht einfach übergeblendet, sondern nach der Szene wird immer schwarz kurz der Bildschirm gemacht. Das ist ja kein Fade, das wird ja nicht ausgeblendet, sondern wir haben so einen harten Cut. Szene zu Ende, schwarz, neue Szene. Mhm. Das ist so das Mittel, was sich so durch die ganze Folge zieht. Ich weiß nicht, ob da dann, wenn man das jetzt im Cable geguckt hat, ob da immer die Werbepausen waren, aber so, wenn man es im Stück guckt, fand ich es auffällig, dass sie da immer wirklich.
Ich dachte immer, dann ist die Folge zu Ende und dann war ich immer noch ganz froh. Ah, es gibt noch mehr Szenen. Wir haben einen ziemlich harten Cut dann wieder drin, denn plötzlich sind wir in einem Musikvideo gelandet. Ich dachte wirklich, jetzt tauchen noch 3 Doors Down auf und spielen unter denen. Denn alles ist in Zeitlupe. Ich glaube, es ist Zeitlupe.
Und sie sind jetzt aufgeteilt in Trauergrüppchen, ne? So, wo die engsten Bezugspersonen sind. Also Rosita und Sasha trauern um Abe, während sich Maggie und Rick und Carl um Glenn versammeln.
Ah, okay.
Gibt so die Trauerglüppchen. Ja. Eugene trauert natürlich um Abe. Also das ist so ein bisschen, ja, wo das Herz hing, da sitze ich dann.
Ja, wir sehen sie dann alle jetzt irgendwie zusammenbrechen und während die anderen die Saviors einpacken und nach Hause fahren. Wir sehen im Hintergrund dann nochmal ganz kurz, wie einer der Savior Polaroids schießt von Glenn und Abe.
Um sie an die nächste Wand zu hängen.
Genau. Ich stelle mir das so als Motivationsposter vor, dass Negan die druckt und dann groß arbeite hart, party hart, work hard, party hard.
Oder hör auf mich, sonst ist das dein Ende.
Genau.
Oder Trophäensammlung.
Okay, das ist jetzt nicht so Motivationsposter-mäßig.
Nö, doch, das wäre ein negativer Verstärker.
Ja, ich dachte, er kombiniert das noch mit einem positiven Spruch.
Okay.
Die Bilder, weil die Bilder gehen so für sich und dann macht er das Poster und dann sagt er I want more.
Und dann doch ein bisschen Trophäensammlung?
Ja, oder ob das einfach nur einer der Perversen ist, die er ja, wie wir aus dem Comic wissen, in die Außenposten schickt, der das halt für sich macht.
Mhm.
Ja, ist so ein bisschen unklar. Ist auch im Grunde nicht wichtig, wir sehen halt nur, daher kommen die Fotos, die wir bereits kurz vor Ende der Staffel 6 gesehen haben.
Negan ist also kein besonders kreativer Killer.
Nee.
Das ist einfach die Lucille-Methode.
Als dann alle weg sind, erwacht Maggie aus ihrer Erstarrung.
Trance.
Und wir sehen, dass Negan die Gruppe falsch eingeschätzt hat. Denn er dachte, er hätte alle gebrochen und erstmal scheint er auch damit recht zu haben, bis auf Maggie, die sagt, Rick, du musst zurückgehen. Warum?
Mhm.
Um ihn zu bekämpfen.
Ja, um ihre letzten Reserven genau. zu mobilisieren, wo man auch denkt, so, ja, aber eure ganzen guten Kämpfer sind da, ihr habt ja. die Red Shirts zurückgelassen. Oder ist Gabe jetzt auf einmal zum Ninja mutiert und kann Negan alleine fertig machen?
Ja, das ist
also, wen haben sie zurückgelassen? Den Trottel Spencer, der es nicht mal schafft, sich irgendwie in so einem Seil über Zombies abzuseilen.
Olivia.
Olivia, die mit ihren ganzen Vorräten da sitzen, wahrscheinlich gerade irgendwie noch was beiseite schafft.
Ja, die jetzt nochmal richtig sinnvoll ist, jetzt wo sie die Hälfte an Negan abgeben müssen, obwohl ich weiß gar nicht, ist es die Hälfte? Ja, doch, half ja. Of yours is mine. Genau, da kann sie nochmal Inventur führen und nochmal. Und nochmal Spencer schütteln, der ja auch geklaut hat. Oder was der andere Sohn?
Und Tara und Heath werden wahrscheinlich zurückerwartet. Aber meine Güte, ja, also die ganzen guten noch. Leute ja. saßen da mit oder mussten mit knien.
Ja. Naja, ihr Kampfgeist ist zumindest nicht gebrochen. Dafür ist sie aber irre geworden. denn sie meint, dass sie nun alleine nach Hilltop gehen kann.
Ja.
Nachdem wir sie in Staffel 6
auf einer Bahre gesehen
haben und es auch gar keinen Sinn macht, dass sie jetzt, sie müssen sich nicht beeilen, zurückzufahren. Sie haben jetzt eine Woche Zeit, bevor sie Negan wiedersehen. Das heißt, sie können kurz nach Hilltop fahren, sie dort abliefern und nach Hause brausen. Das ist dann halt irgendwie eine Stunde Unterschied. Dann sind sie eine Stunde später da, zu Hause. Oder meint, lass es auch 2 oder 3 sein, ist vollkommen egal. Sie schaffen es noch rechtzeitig zurück, um...
Naja, aber es wurde gerade ihr Ehemann zermatscht. Ja. Vielleicht ist sie da gerade nicht so richtig zurechnungsfähig.
Ja, aber sie wird ja auch noch gesagt, ne, das wird nicht geschehen und wir sind hier wegen dir und ja, ihr seid hier wegen mir und deswegen ist das alles passiert. Nein, das ist passiert, weil wir reihenweise Negans Leute umgebracht haben. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Genau. Ja, sie ist halt irgendwie irre geworden und auch ihr Argument ist, nein, das muss jetzt.
Und Sascha will ihr helfen, denn Sascha hat genau wie sie den Liebsten verloren. Wobei das noch eine sehr zarte Beziehung war im Gegensatz zu Glenn und Maggie.
Ja.
Oh Gott. Also ja, das war so die Solidarisierung. Wir sind jetzt hier die zurückgelassenen Witwen. Wir gehen zusammen.
Ja, gehen zusammen ohne Waffen, die sie alle abgeben mussten. Jetzt durch den Wald. Das ist so bescheuert. Nachdem wir schon gesehen haben, okay, da sind Walker... Ansammlungen zumindest. Und am Ende sehen wir nochmal einen Walker, der sich dann an den Überresten von Glenn oder Abe bedient.
Die Bodies, die Leichen haben sie in den Wohnwagen getragen.
An der Matsche. Und,
entgegen der Theorie, die wir, glaube ich, schon im Podcast geäußert haben, dass Walker vielleicht nur durch Bewegung und Krach angezogen werden, anscheinend doch nicht. Ich glaube, die Schreiber haben nicht so ein richtiges Konzept, wann die Walker Hunger verspüren und wann sie aufhören zu essen. Das bleibt also weiter unklar, denn wenn er sich auch an einer Blutmatschpfütze ergötzen kann, dann geht es nicht um was Bewegliches.
Ja. Sehr seltsam. Ja, genau. Dann sehen wir was wir, glaube ich, auch noch nie hatten. Nämlich, wir sehen die bebilderte Vorstellung, die Rick offensichtlich hatte.
Mhm.
Nämlich, dass sie alle glücklich... zumindest älter geworden sind.
Aufgegriffen, was Negan gesagt hat. Dachtest du, ihr werdet alle zusammen alt werden? Das sehen wir jetzt nochmal. Ja. Also jetzt natürlich nicht in die weite Zukunft, aber doch in die Zukunft, weil
Judith
eben schon als Kind zu sehen ist und nicht mehr als Baby. Ja, wir sehen, was Rick sich so erträumt hat in der Idylle von Alexandria oder wo auch immer.
Genau. Wir sehen also, dass Negan recht hatte.
Bei
das haben wir noch nie gehabt.
Talking Dead Podcast wurde erwähnt, dass Denise nicht zu sehen ist. Und die fanden das dann irgendwie so hart, dass Rick sie schon aus seiner Vorstellung gestrichen hat. Aber ich dachte, ja, aber er denkt jetzt gerade nur an die, die er verloren hat und an seine feste Gruppe, die er zu dem Zeitpunkt, also bis vor ein paar Stunden zu dem Zeitpunkt noch hatte. Und deswegen fand ich das logisch, dass er sich jetzt nicht mal jemanden zurückwünscht, sondern er betrauert das, was er gerade verloren hat und nicht das, was jetzt schon wieder ein bisschen her ist. Und Denise war ja auch kein fester Teil seiner Gruppe. Ja. Also ich habe sie jetzt nicht vermisst und fand das jetzt irgendwie nicht total tragisch, dass sie da nicht neben Tara saß.
Nee, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das ist ja das, was Rick sich noch vor diesem Negan-Ereignis vorgestellt hat.
Und da war sie schon weg.
Da war sie halt schon weg. Und dass diese Idylle halt jetzt verloren ist, die wir aber nie gesehen haben. Ja. Und das ist so ein bisschen.
Es ging um den konkreten Verlust, der gerade erst eingetreten ist.
Es wird uns etwas weggenommen, was wir gar nicht gesehen haben.
Ja.
Also, das ist für Rick, ist das eine Motivation oder ist das halt.
Genauso, dass Abe da mit Sasha zu sehen war. So, oh, da ist er auch nicht bei Rosita. Ja, er geht mit der Situation. Und wie war es denn gerade, bevor wir hier aufgelaufen sind und von den Saviors übertölpelt wurden? Und da wäre alles ideal gekommen, wäre es zu dieser Zukunftsvariante gekommen.
Ja.
Also ich fand das Bild insofern schlüssig.
Genau, und das wurde ihm kaputt gemacht. Bringt halt zum Zuschauer nichts und ist höchstens nochmal ein Abschied an halt eben Glenn, der am Kopfende sitzt, neben ihm Abraham. Ja.
Und das Baby ist als Kleinkind zu sehen. Mhm. Also der Fötus zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch ist da dann schon als Kleinkind zu sehen. Da wissen wir ja auch noch nicht, ob dieses Kind durchkommen wird, denn Maggie war ja eigentlich zumindest ernsthaft gefährdet mit ihrer Schwangerschaft, deswegen sollte sie ja nach Hilltop gebracht werden.
Mhm.
Und es kann natürlich sein, dass auf diesem Bild quasi noch ein weiterer Verlust zu sehen ist, das wissen wir jetzt halt noch nicht, ob sie das Kind kriegen lassen oder nicht.
Ja, da sind also viele potenzielle Verluste sind auf diesem Bild
zu das sehen. Sowieso, aber ich meine, das wäre ja noch einer, der zumindest
wahrscheinlich nicht
gerade so drohend wäre noch.
Ja, auch nicht mehr halt, weil sie ja jetzt alleine kilometerweit durch den Wald latschen will. Das ist eine vorbildliche Schwangere. Ja, als Abschluss haben wir dann auch nochmal einen Walker, der aus dem Wald getappert kommt. Da dachte ich mir erst, kennen wir den? Nein, es war einfach nur ein symbolischer Walker, der sich an den Resten. Ja, also, wenn man das symbolisch lesen will, ist es halt, okay, die Walker sind endgültig keine Gefahr mehr, sondern nur noch. Leben nur noch von dem Aftermath, der entstanden ist durch menschliche Konflikte.
Mhm.
Und Rick lässt ihn ja auch zurück und ist alles egal.
Haben jetzt wichtigere Sachen, um diese
genau, sie haben jetzt Menschen als Feinde.
Wir hatten übrigens vorher noch Karl, der sich besonders solidarisch mit Maggie zeigt. Da haben sie noch mal irgendwie eine nette Szene gehabt. Ja, Karl geht ja hin und nimmt Maggie in den Arm und sagt, nein, wir sind eine Familie.
Ah ja, genau.
Das wäre vielleicht noch erwähnenswert.
Ja, das im Abschluss habe ich nicht so ganz verstanden. Irgendwie Rick bittet sie noch, ja, lass ihn uns auch begraben oder so. Oder lass ihn uns mitnehmen. Dürfen wir das? Wir sind ja auch seine Familie oder so.
Ich habe das einfach
nicht. Ich habe das nicht verstanden, worum es
da geht. Sie sichern ihr zu, dass es nicht nur ihre Aufgabe ist. Sie sind eine Familie, sie kümmern sich gemeinsam. Sie bringen sie alle nach Hilltop, weil das war ja auch das, was sie vorhatten. Doch, machen sie doch. Die gehen doch alle zusammen in den RV mit den Leichen da.
Die fahren nicht nach Hilltop. Das ist ja eben das Ding. Die lassen die jetzt da zurück, die Schwangere und Sasha, dachte ich.
Die sind doch eingestiegen.
Dann ist meine ganze Kritik ja auch nicht gültig, warum sie irre geworden ist.
Ich dachte, sie hatte das vor.
Ja.
Habe ich das falsch gesehen? Meiner Meinung war, sie hatte das vor und alle sagen, aber nee, wir sind eine Familie, wir machen das gemeinsam.
Ja, und dann bietet sich ja dann Sasha an, ich bleib bei ihr und schütze sie. Und dann finden das alle okay, schleppen die Leichen weg.
Okay, einer von uns beiden hat es nicht richtig gesehen.
Okay, wir haben nochmal nachgeguckt und es ist uneindeutig, ob sie nun die Diskussion abgeschlossen haben damit, dass sie eine Familie sind und dass sie deswegen alles gemeinsam machen.
Weil sie auch Maggie bitten, dass sie ihr helfen dürfen.
Ja, beim Leichen wegtragen oder beim zum Hilltop bringen.
Also ich sag, sie machen das jetzt alles zusammen.
Ja, wäre sinnvoll.
Aber du hast recht, es wird also nicht ganz eindeutig gezeigt. Ja. Aber da sie gemeinsam, bis auf Maggie, die Leichen in den RV tragen und Maggie dann halt zuerst noch ein bisschen zwischen diesen Blutpfützen rumsteht. Also ich glaube nicht, dass jetzt nur Sasha wieder rauskommt und sagt, los Maggie, laufen wir munter ohne Waffen durch den Wald.
Hat mich gewundert, weil darum drehte sich ja die Minute vorher in der Konversation und dann auch das Gespräch zwischen Rosita und
Sasha?
Monolog, in dem sie sagt, ja, ich muss das jetzt tun, ich muss dich leider verlassen.
Ganz seltsam.
Sonst hätten wir auch noch mal was anfangen können oder so.
Die Frauen des Abraham.
Ja, genau, richtig. Die, vielleicht ist dann auch noch jemand schwanger von denen. Ich weiß es. Ja, keine Ahnung. Gut, werden wir vielleicht in der nächsten Folge sehen.
Ja. Auch seltsam, dass sie anscheinend laufen wollten. Oder habe ich das nur so interpretiert? Denn sie haben ja den Wohnwagen und den Truck. Also selbst wenn sie nur mit Sascha unterwegs ist, könnten sie mobilisiert nach Hilltop kommen, ohne Waffen da durchzulaufen und dann auch noch in dem gesundheitlichen Zustand.
Jetzt ist ja auch mehr Platz im RV. Obwohl, nein.
Die hatten ja schon welche vorher eingesagt.
Vielleicht binden sie sie oben aufs Dach, die Leichen.
Vielleicht haben sie irgendwo so einen schönen Dachkoffer, die ja eh immer so ein bisschen Sargform haben.
Ja, das war die der Staffelauftakt von Staffel 7 The Walking Dead.
Wie fandst du es?
Na, verdammt, du hast zuerst. Ja, ich wollte gerade damit anfangen. Ganz hervorragend. Was heißt ganz hervorragend? Es war eine gute, sehr gute Folge. Ich habe mich unterhalten gefühlt, war wenig frustriert. Bis halt dieser krasse Bruch kommt mit diesem Musikvideo-Ding. Danach dachte ich mir, okay, das ist so kenne ich Walking Dead. Irgendwie nicht ganz sinnvoll. Seltsam, wird zu viel Zeit auf irgendwie Nichtigkeiten rumgetrampelt. Da sie auch sehr nah am Comic waren, konnten sie gar nicht so viel verkehrt machen.
Aber sie hätten sich ja gegen den Comic fortsetzen können. Die Tode waren nicht überraschend, beide nicht. Also zumindest vom Comic ausgehend nicht, weil eigentlich Abraham schon irgendwie zwei Hefte vorher gestorben wäre auf die Denise-Art und jetzt Glenn alleine dran gewesen wäre. Also überrascht haben sie insofern nicht, obwohl, na gut, ich habe trotzdem nur einen Tod erwartet, aber trotzdem ist jetzt nur wieder quasi Gleichstand mit dem Comic. Mhm. Um jetzt wirklich zu schocken, hätten sie einen anderen Hauptcharakter umhauen müssen.
Ja, aber dafür, da würde sich auch nur Daryl anbieten.
Oder Maggie.
Ja, okay.
Also Maggie hätte mich geschockt. Mhm.
Die Art und Weise, wie sie es allerdings gemacht haben, fand ich gut. Da haben sie nicht wenig beschönigt, haben sie viel Blut, tolle Masken benutzt. Also das war, dass sie das so explizit machen wie im Comic. Weil im Comic ist es tatsächlich auch ein Schock, wie Glenn stirbt. Yeah. Zum einen, dass er stirbt, das ist noch dramatischer, weil er noch ein kleines Kind hat, was glaube ich auch sogar was zuguckt, wenn Glenn der Schädel eingeschlagen wird.
Sophia, meinst du
jetzt? Genau, richtig, also ein Ziehkind.
Genau, die Tochter von Carol. Carol ist nicht mehr da im Comic, aber ihr Kind ist noch da.
Genau, gelöst haben sie sich dann, weil im Comic ist Rick auch, glaube ich, relativ schnell wieder kampflustig und Maggie macht ihm Vorwürfe oder macht ihm den Vorwurf, dass er das nicht verhindert hat. Hier ist es ja eher Maggie, die Rick...
Sie ist kampflustig
und unterstützt Rick oder glaubt
an Rick. Und Rick sagt, hier, die haben aber Daryl.
Genau, und eine Armee und es sind viel zu viele, wir haben verloren. Mhm. Genau.
Also dich hat nur das Ende genervt.
Mich hat wirklich nur das Ende genervt. Habe trotzdem wenig Hoffnung für die Staffel, aber die Folge war gut. Aber weil sie so nah am Comic vielleicht auch war, da haben sie sich mal ein bisschen was getraut. Den Negan-Charakter, also wir haben ihn ja noch ein bisschen mehr kennengelernt.
Das mit Carl war alles neu und auch sehr passig.
Ja.
Also das war richtig schwer zu ertragen, für mich zumindest, diese Szene, wo Carl auf den Boden gedrückt wird und Rick jetzt sein Kind verstümmeln muss. Auch wenn sie es nicht so hart gemacht haben, wie wir uns das vorhin schon gewünscht haben. Die Wahl zwischen den anderen und seinem Sohn hätte noch schlimmer sein können. Aber trotzdem, wie gesagt, die Immersion war sehr, sehr groß und es war furchtbar mit anzugucken, also echt gut gemacht.
Ich war in freudiger Erwartung.
Das Einzige, was mich an der Folge wirklich richtig gestört hat, ist das, was ich vorhin erwähnt habe, diese Flashbacks, als hätte es jeder von den anderen sein können. Da dachte ich, come on, zeigt es uns endlich, wer tot ist. Zögert es nicht nochmal künstlich raus, jetzt löst es endlich auf. Ja. Das hat mich wirklich angepisst, auch wenn es sehr kurze Flashbacks waren. Aber das ist eigentlich so mein Kritikpunkt an der Folge. Ansonsten fand ich die großartig. Ich hatte nicht irgendwie das Bedürfnis, nebenbei was anderes zu machen, sondern war wirklich mittendrin und wollte es jetzt alles sehen. Und es war sehr, sehr spannend und Negan war verdammt gut gemacht. Also auch ohne einen Negan, der die ganze Zeit F-Bombs loslassen muss, funktioniert er richtig gut. Und ja, ich bin gespannt, auf was kommt. Ich sehe die Staffel ja nicht so düster, wie du sie erwartest. Ich fand, ja, der Auftakt hat mich mitgenommen.
Ja, ich kann auch nochmal nur sagen, dass Negan tatsächlich sowohl witzig ist, also ich finde ihn, man kann ihn schwer einschätzen einfach, weil er irgendwie so hin und her pendelt zwischen sehr laissez-faire irgendwie, tada, wir sehen uns und okay, ich werde jetzt einen von euch töten und...
Ich habe mich gefragt, wie ist ein Charakter wie Negan vor der Zombie-Apokalypse gewesen? Hm? Was war das für ein Typ?
Ich glaube einfach...
Weil er konnte es ja zumindest nicht so ausleben, ja. wie die Welt ihm das jetzt erlaubt.
Naja, aber ich glaube, er war kein Sadist einfach. Er ist kein verrückter Psychopath vorher gewesen, der wie Daryl zum Beispiel, der eher psychopathisch oder der eher nicht mit der Welt klarkam vorher und hier nun in dieser Welt im Grunde hingehört. Oder in diese raue Welt sich gut adaptieren kann. Ich glaube, er war einfach ein netter Typ. Einfach. Ein netter Typ, mit dem man gerne ein Bier trinkt.
Ja, aber um dann so umzuschlagen, um ja auch durchaus Freude daraus zu ziehen, was er mit Lucille macht. Also das ist ja nicht so, dass ihm das jetzt Schmerzen bereitet, dass er sich auf diese Art zum neuen Anführer etablieren muss. Und er macht das schon... mit Freude. Er freut sich, was er gerade mit Lucille angerichtet hat. Deswegen, ich habe mich echt gefragt, das würde mich interessieren. Wahrscheinlich wäre es trotzdem irgendwie eine seltsame Flashback-Folge, aber wie sieht jemand wie Negan aus in dieser Welt voller Regeln, in der wir leben?
Ich glaube, er ist einfach sehr zweckrational einfach. Er überlegt sich, wie kann er einen dauerhaften Zustand schaffen, der für ihn... und vielleicht auch seine Leute positiv ist. Also er ist kein Wahnsinniger wie der Governor, der irgendwie die Leute nur manipuliert, sondern er sagt einfach, okay, das ist der Weg, das ist das Ziel und das erreichen wir jetzt mit allen Mitteln und ich wähle das Mittel, euch zu brechen und einzuschüchtern.
Aber vorher gesetzeskonform für dich?
Ja, für mich, ich glaube, er war ein mittleres Management vielleicht.
Er war keiner von den Bandidos? Oder Hell's Angels?
Nee, nein.
Sein Outfit würde das gut hinpassen.
Naja, obwohl er sieht ziemlich... sein ganzes Outfit lässt irgendwie so auf Freizeitrebell. weißt du, die Leute, die bei der Bank arbeiten und dann im Ruhestand irgendwie anfangen, Motorrad zu fahren. Und sich das so zusammenkaufen. Ja. Genau. Ja, Banker. Banker passt ganz gut. Zweckrational, irgendwie zielstrebig. Und den Spaß an der Gewalt sehe ich nicht. Ich sehe, dass er das gut nutzt und keine Gewissensbisse hat.
Mhm.
Das, was auch bei Rick manchmal dieses Grüblerische ist, darf ich Menschen töten? Oder bei Carol jetzt, das ist ja eher nervig eigentlich. Er überlegt sich, ja, das muss ich jetzt machen, das ist mein Weg. Er hat eben diesen Weg gewählt und den zieht auch ganz gut durch und sieht dazu auch keine Alternative. Rick sieht da, ja, das ist jetzt mehr Comic-Wissen, sieht halt eine alternative Welt, in der kein autoritäres oder kein so autoritäres Regime, also wo eine kleine Gruppe profitiert davon, dass viele weitere kleine Gruppen darunter leiden. Genau, das ist so. Genau, dass eine Gruppe andere kleine Gruppen ausnutzt. Denn sie müssen ja jetzt Tribut zahlen, die Hälfte von allem. Und das wissen wir von Hilltop, dass sie das auch müssen. Und es scheint noch mehr Kolonien zu geben, die das ebenfalls tun. Und dafür geht es halt Negan und seinen Männern vielleicht gut. Obwohl ich mir das Freizeitleben vielleicht nicht so prickelnd vorstelle. Im Comic sehen wir das Freizeitleben tatsächlich.
Aber nur das postapokalyptische.
Ja.
Von Negan. Ich habe ja gerade überlegt, wie er vor dem Ganzen.
Nee, ich überlege nur, ob das für wen das gut ist, das Negan-Regime. Ob das nur für Negan gut ist oder ob Leute da auch Spaß haben, dass sie sagen, ich bin gerne beim Negan und nicht nur,
so einer wie
das
Simon,
ist ein guter Weg.
Der geht doch voll darin auf.
Ja.
Der ist wahrscheinlich nicht intelligent genug, um selber so eine Riesenmenge an Leuten beieinander zu halten, aber so als Hitman funktioniert er, hat einen hohen Stand in der Gruppe und ich glaube, der genießt es.
Ja, vielleicht. Ja, ich hoffe, wir sehen auf jeden Fall noch das Tischtennis-Match aus dem Comic.
Wir sollten vielleicht, bevor wir über den Comic reden, erstmal wieder den Abbinder machen.
Nee, ich habe noch einiges andere an Themen.
Ach so.
Wir müssen nicht über den Comic... Das war nur, eigentlich, dass Negan ein guter Tischtennisspieler ist. So, und dass sie da auch Turniere veranstalten.
Okay.
Ist doch nett. So, und das möchte ich jetzt auch noch mal gerne in die Staffel sehen. Wie Negan da lebt. Okay. Und das werden wir über Daryl wahrscheinlich sehen, mhm. denn Daryl wird ja mitgenommen.
Ich hoffe aber, dass dann... Ich versuche es mal so spoilerfrei wie möglich zu machen. Ein anderer Charakter aus Ricks Gruppe taucht im Comic bei Negan auf und dadurch erfahren wir sehr viel, wie es bei Negan aussieht. Und das wünsche ich mir sehr, dass sie uns das zeigen.
Ja.
Weil das einfach ein verdammt guter Handlungsstrang ist. Und auf den baut auch viel weiteres im Comic auf. Deswegen wäre ich wirklich traurig, wenn sie das nicht machen.
Genau, sehe ich auch so. Schätze die Chancen aber irgendwie gering ein. Noch sind beide Optionen da, es gibt keinen Beweis dagegen, aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal durch Daryl das Lager kennenlernen, in dem Negan haust.
Okay.
Okay, so, jetzt zur darf ich nochmal fragen, und zwar, Kirkman, hatte Kirkman recht, dass wir nun, wo wir den Staffelauftakt gesehen haben, dass sich dadurch retrospektiv der Cliffhanger von Ende von Staffel 6 rechtfertigt?
Finde ich überhaupt nicht. Also, ich finde, sie hätten uns im Staffelfinale zeigen können, weil es ja eh schon passiert, wie mehrfach erwähnt, dass er Abe umhaut und sie hätten sich Glenn immer noch aufsparen können, jetzt für den Auftakt. Ich fand nicht, dass er behauptet ja, dass uns das dann wie Schuppen von den Augen fällt, wenn wir es sehen. Das habe ich nicht verstanden. Und, nö.
Ja, macht auch einfach, ich finde es hätte fast noch mehr Impact gehabt, wenn man sagt, okay, wir haben das jetzt überstanden, dieses furchtbare Drama und
Massaker. Dass wir jetzt nur noch glauben, die Auswirkungen zu sehen, aber dass sie sagen, Moment Leute, Negan ist noch nicht fertig.
Hier kommt noch was. Ja.
Jetzt ist der nächste dran. Wäre doch eigentlich viel stärker gewesen. Klar war diese Folge trotzdem jetzt ein Riesenaufreger, wäre es aber auch nur durch den Glenn-Tod gewesen. Einfach weil man als Zuschauer gedacht hat, da wir immer mit Ricks Gruppe mit Fiebern, die Gruppe ist jetzt safe und dann wäre es ja noch viel mehr gewesen. Hä, wir haben da noch was. Nö, also da haben sie ihm wahrscheinlich keine Ahnung, wie gut Kirkman dafür bezahlt wird, AMC dann auch noch nach dem Mund zu reden, aber nö.
Nee, hat
für mich eine Ausrede für mich.
Wäre stärker gewesen, Abrams tot zu sehen und dann hätte man ja auch noch ankündigen können, also hätte Negan quasi mit dem Zuschauer sprechen können, und sagen, ich bin noch lange nicht hier fertig und Cut, fertig. Wir haben noch einiges vor mit euch. Wäre stärker gewesen. Jetzt konkurrieren auch die beiden Tode umeinander tatsächlich in einer Folge. Wer ist nun der dramatischere Tod? Welches ist nun der tragischere Tod?
Ich glaube, da gefällt das sehr eindeutig in Glenns Favor aus. Also insofern hätte Michael Cutlets mehr Fanliebe bekommen, wenn er im Staffelfinale gestorben wäre, wenn man dann nur um Abe getrauert hätte.
Genau. Ja.
Ja. Jetzt stinkt er halt einfach ab gegen Steven Yeun. Was du ja zum Beispiel auch in einem sehr hässlichen Insta-Post gesehen hast, wo um Likes gebettelt wird. Und wenn der Post 5000 Likes kriegt, dann gibt es ein REP für Abe und bei 10.000 für Glenn. Also auch da ist eindeutig, welcher Tod trauriger ist.
Ja, dieses ganze Instagram, das ist noch nicht so ganz meine Welt, aber
trotzdem findet ihr uns da.
Genau. Betreut von Annika. Mit meinem Content. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, und ist die Folge zu blutig, deiner Meinung nach?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich weggucken musste. Ich würde das aber nicht jetzt sagen, dass es die Folge schlechter gemacht hat. Denn ich finde ja die Comics wirklich hervorragend. Und dass sie sich mal so dran gehalten haben, einfach weil ich es nicht erwartet habe, weil sie ja häufig wieder den Comic handeln, fand ich es eigentlich gut. Aber trotzdem sind diese Szenen so gory, dass ich für meinen Teil da weggucken muss. Komme damit aber auch gut klar. Also es gibt auch bei Game of Thrones Folgen, oder nicht ganz Folgen, das stimmt nicht, Szenen, wo ich nicht hingucken kann. Also, wenn Oberyns Kopf zermatscht wird, gucke ich auch nicht hin und finde es aber für die Folge an sich stimmig, dass Brutalität halt eben nicht beschönigt wird, sondern einfach so gezeigt wird, wie sie in der Szene auch intendiert ist. Und man soll halt einfach, das ist jetzt die Einführung von Negan und dann finde ich es auch einfach nur fair, ihn ja, als den Typen zu zeigen, der ist.
Mhm. Okay, dann reden wir jetzt über das Preview zur zweiten Folge.
Und bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Abbinder für die Leute, die sich überhaupt nicht teasen lassen wollen. Ja. Und bei denen können wir uns jetzt schon mal bedanken fürs Zuhören und erwähnen jetzt dann auch nochmal, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und für all die, die sich durch Teaser nicht gestört fühlen, wir werden gleich noch kurz über die Teaser-Trailer für die zweite Folge der siebten Staffel reden. Man findet uns auf unserer Homepage und die lautet
4-eckige-augen.de.
Außerdem haben wir eine Mailadresse
4-eckige-augen.podcast@gmail.com.
Ein Instagram-Account
4-eckige-augen.
Ein Twitter-Account
4ea-podcast.
Bei all denen schreibt ihr die 4 als Zahl und bei Facebook schreibt ihr die 4 aus.
4-eckige-augen.
Wir freuen uns auf euren Input, eure Kommentare oder Audiokommentare und gehen da gerne drauf ein. Gut, dann danke und tschüss.
Tschüss. Ja, was sehen wir denn im Teaser oder in den beiden Teasern?
Genau, es gibt einen Morgan und Carol Teaser, wo uns das Kingdom gezeigt wird, wo sich auch offenbart, was ich schon vermutet hatte, wo du noch so ein bisschen gegengeredet hattest, dass dieser wunderbar florierende Ort mit guter Infrastruktur tatsächlich das Kingdom ist. Und Carol wird im Rollstuhl von Morgan da durchgeschoben und sie unterhalten sich so ein bisschen, dass die Leute im Kingdom, oder Morgan erklärt ihr, dass die Leute im Kingdom nicht so wirklich wissen, wer sie sind und was ihre Backstory ist, sondern nur, dass Morgan Carol gerettet hat vor dem Typen und dass sie jetzt hierher gekommen sind. Und bereitet sie jetzt darauf vor, als nächstes King Ezekiel zu treffen.
Ja. Genau. Dann sehen wir noch einen Trailer, wo so verschiedene Szenen aus der nächsten Folge zu sehen sind. Rick erklärt den Alexandrinern, dass er nicht mehr in Charge ist, nicht mehr die Kontrolle hat, sondern dass das nun Negan ist. Ja, genau. Und wir sehen, wie Negan ankommt, um seinen ersten Tribut abzuholen. Ja, dann sehen wir noch ein paar herunterstürzende Zombies. Morgan kämpft, glaube ich, noch mal kurz. Ja, ich frage mich, wo der Fokus drauf liegt. Ob sie es teilen werden, ob das vielleicht das Einzige ist, was wir von Alexandria sehen und nun das Kingdom ein bisschen näher vorgestellt bekommen. Mhm. Weil so ein Schnitt hin und her, kann ich mir schlecht vorstellen.
Also das ist das, was ich jetzt erwarte, dass sie zwischen den beiden Erzählsträngen wechseln und dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal die erste Reaktion der Alexandriner auf Negan sehen, wie die damit klarkommen. Denn die haben ja, wie wir wissen, einfach extrem behütet gelebt und für die hat ja Ricks Gruppe schon Ärger bedeutet und jetzt steht einfach nochmal viel größerer Ärger vor der Tür und ja auch dann die Bedrohung durch vielleicht Nahrungsknappheit oder generell Ressourcenknappheit, der holt sich ja dann auch Medikamente oder zumindest ist zu erwarten, dass er das auch tut. Ja.
Haben wir eh keinen Arzt mehr. Was sollen sie mit den Medikamenten machen?
Naja, so ein paar Sachen hätten sie vielleicht noch selber dosieren können. Ja.
Ja, ich erwarte eigentlich, dass wir es zu Anfang und am Ende der Folge sehen wir Alexandria und mittendrin wird das Kingdom gezeigt. Ja, mal gucken.
Wie erwartest du, wird Carol auf King Ezekiel reagieren?
Sie wird versuchen, wieder ihre religiöse Naivmasche durchzuziehen. King Ezekiel wird es durchschauen. Morgan teasert bereits ein bisschen an, dass König Ezekiel einen kleinen Dachschaden hat oder er auf seine eigene Art und Weise dieses Kingdom führt. Ja, was umso deutlicher, was Carol vielleicht schnell merken wird, wenn sie merkt, dass er einen Tiger als Haustier hat. Ja, ich freue mich auf King Ezekiel. Im Comic war ein großer, guter Charakter. Mhm. Und hier stelle ich mir auch sehr gut vor.
Ich frage mich nur, also ich glaube auch, dass Carol in diese Rolle verfällt, einfach dadurch, dass wir letztes Mal schon den Staffel-Teaser besprochen haben und sie da auf einmal wieder mit dieser Stimme spricht, so, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich frage mich aber, warum sie es macht, weil sie springen mit Carols Charakter jetzt irgendwie zu doll hin und her. Wir hätten die unterwürfige Carol ganz am Anfang. Wir hatten Kick-Ass Carol, dann haben wir die spielende Carol und dann tatsächlich die gebrochene. Und jetzt geht sie wieder in die spielende rein. Also welchen Sinn hat das? Sie wollte sich von allem lossagen, war total pissig auf Morgan, dass er sie retten will. Und dann geht sie wieder in ihre Go-To-Rolle, um da was vorzuspielen. Ja, warum? Glaube, zu welchem Zweck?
So begegnet sie neuen Gruppen. Um möglichst harmlos zu wirken, viel mitzubekommen. So hat sie es in Alexandria gestartet und hat dadurch viele Informationen, viel Vertrauen gewonnen.
Aber sie eigentlich vorher, hat sie doch jetzt sie gar kein vorher, Interesse, da zu bleiben.
Was möchtest du sagen?
Dass sie doch zumindest zu dem, wie wir sie im Staffelfinale von 6 gesehen haben, müsste sie doch gar kein Interesse haben, da zu bleiben, denn sie will nicht bei Leuten sein, für die sie töten müsste oder irgendwas. Sie will jetzt ja der Lonesome Rider sein. Warum dann erst in eine Rolle gehen, sondern sie könnte jetzt ja auch total verschlossen sein und nur das Allernötigste von sich preisgeben. Also wir wissen natürlich gar nicht, ob es passiert, aber wir gehen jetzt ja gerade mal davon aus. Ich würde es nicht verstehen. Also das müssten sie mir sehr gut erklären, warum sie wieder in ihre alten Muster verfällt, statt einfach nur zu versuchen, da schnell wegzukommen.
Sie muss ja versuchen abzuschätzen, was ist das für eine Art von Gruppe? Sind das hier Kannibalen? Sind das hier Leute, die andere Leute unterdrücken? Sind das Kämpfer? Ich versuche mich jetzt möglichst harmlos und freundlich zu präsentieren, um möglichst viele Informationen abzubekommen, nicht als gefährlich zu wirken, vielleicht sogar als dumm da angesehen zu werden.
Aber sie wollte sterben im Staffelfinale. Sie war okay damit, dass dieser Savior-Typ sie tötet. Warum sollte sie sich jetzt Mühe geben, wieder nett und unauffällig zu sein? Das müsst ihr doch eigentlich am Arsch vorbeigehen.
Ich sag als Schutz für Morgan? Alexandria. Nein, Alexandria. Für Alexandria. Sie hat nun entdeckt, dass sie hier von einer fremden Gruppe aufgenommen wurde, die wohl relativ nahe ist. Stellt die eine Gefahr für ihre Familie dar, die sie ja versucht eigentlich zu schützen.
Aber müsste man sich nicht eigentlich als Außenstehender, der Carol jetzt das erste Mal trifft, umso mehr fragen, wo sie herkommt, wenn da so ein Naivchen auftaucht, wo du fragst, okay, wir sind jetzt schon ein paar Jahre in der Zombie-Apokalypse drin. Wie hat die denn überlebt? Das würde ich mich doch bei Naivchen Carol viel mehr fragen als bei einer harten, abgeklärten Carol. Da könnte ich mir vielleicht noch eher vorstellen, dass sie alleine oder mehr oder weniger alleine durchgekommen ist, als bei der, die eindeutig schutzbedürftig ist.
Wenn Sie die abgefuckte Carol sehen, würde ich sagen, okay, das ist eine Kannibalengruppe, aus der sie kommt. Was sind das für Söldner, die solche Frauen quasi mit dabei haben? Und so. Na gut, aber es ist Ansichtssache. Ich glaube auf jeden Fall, Ezekiel wird es schnell durchschauen. Sie wird in die, das werden wir nur ganz kurz, werden wir die Rolle sehen. Sie wird es versuchen, damit scheitern, womit sie in Alexandria halt Erfolg hatte.
Okay.
Genau. Wie reagiert Morgan darauf? Morgan kann man halt so schwer einschätzen, weil er keinen Charakter mehr hat. Er hat halt nur dieses Ich töte nicht, was er jetzt schon wieder verworfen hat oder was er zumindest einmalig verworfen hat. Ansonsten hat er seine
Also Morgan hat jetzt hier eigentlich ein Versprechen zu erfüllen. Er hat zu Rick gesagt, er wird sie finden, das hat er getan, aber ich habe das so verstanden, als nicht nur finden, sondern auch zurückführen, oder? Ist er jetzt okay damit, dass er sie lebendig gefunden hat? Weil eigentlich müsste er doch Rick eine Rückmeldung geben, als ich habe sie tot gefunden oder ich habe sie lebend gefunden. Weil Rick hat ja nichts davon, wenn sie jetzt beide verschwunden sind.
Ich glaube, er würde sogar Carol gehen lassen, wenn sie ihm das erklärt hätte. Er möchte halt wissen, was soll das?
Warum sie hat ja einen Brief zurückgelassen.
Steht das da drin?
Ja, da hat sie doch gesagt, ich kann das alles nicht mehr. Und dann hat er ja beschlossen, dass er sie mit Morgan suchen geht.
Ich glaube, Rick wäre jetzt nicht so glücklich, wenn Morgan sie in einem Sack hinter sich herzieht und sie zwingt, zurückzukommen.
Ja, aber für Rick würde es jetzt sonst dann vielleicht reichen, wenn Morgan zurückkommt und sagt, hier, die ist jetzt sicher untergebracht. Es gibt noch einen Ort.
Ja, aber das würde ja Carols Problem überhaupt nicht lösen. Mit Carol haben sie sich so ein bisschen in der Ecke geschrieben, denn wenn sie jetzt auch nicht mehr töten will, ja, für den Schutz anderer oder sich irgendwie versucht von allen menschlichen Kontakten loszukommen, dann muss es halt diesen Konflikt geben, weil du nicht alleine in der Apokalypse überleben kannst einfach. Oder du hast ein trauriges Leben einfach.
Das musste ja auch ihnen beigebracht werden zum Beispiel. Also das haben wir ja immer wieder auch mit unterschiedlichen Figuren.
du musst hier um die sich um die Leute kümmern und andere Leute kümmern sich um dich. Ja, ich weiß nicht genau, wie sie aus ihrer Krise herauskommen soll. Negan könnte tatsächlich dann nochmal ein Punkt sein, wenn sie herausfindet, oh, meiner Gruppe ging es schlecht und ich war nicht da, dass sie sagt, okay, wir stehen das Schlechte zusammen durch und wir bauen uns unsere neue Welt irgendwie auf. Und dazu sind halt Morde notwendig, einfach für die Sicherheit der Gruppe. Was ja auch keinen Sinn ergeben hat ursprünglich, dass sie deswegen Gewissensbisse hatte.
Ja. Okay, wir gucken, was mit Carol passiert. Ich hoffe, dass sie es nicht so machen, wie du gesagt hast, dass Alexandria nur quasi der Rahmen für das Ganze ist. Ich möchte dann doch eher, dass sie ein bisschen mehr hin und her springen, weil ich eigentlich sehen möchte, wie Alexandria auf Negan reagiert. Und wir lassen uns überraschen und hören uns dann nächste Woche wieder zu Folge 2.
Ja.
Dann ciao.